Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio Junita Horch und mein Name ist Julia Wanicek. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. In dieser Folge sprechen wir über Dreierfreundschaften und Schimpfwörter. Ihr fragt, wir antworten. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Los geht's! Ja, Junita, willkommen zu dieser Folge.
Danke, danke.
Wir haben heute zwei Fragen von Hörerinnen, über die wir sprechen möchten, die uns erreicht haben per E-Mail. Wir werden das also so ein bisschen teilen. Und zum ersten Thema, wenn wir über Dreierfreundschaften reden, da hat uns eine Mama geschrieben und die hat geschildert, dass ihre 8-jährige Tochter, die möchte gerne, oder sie ist so Teil einer Dreiergruppe bei sich in der Schulklasse. Und das ist aber sehr, sehr schwierig. Also sie möchte gerne auch Teil dieser Gruppe sein. Sie möchte Freundin sein mit diesen anderen beiden Mädchen. Und sie wird aber regelmäßig von ihnen ausgeschlossen. Manchmal geht's, wenn sie so mit einer von beiden allein ist. Aber wenn sie so zu dritt sind, ist sie meistens diejenige, die dann ausgeschlossen wird. Und es ist so ein bisschen eine schwierige Dynamik, die sich da entwickelt hat. Und die Mutter hat selbst so was Ähnliches erlebt, als sie in diesem Alter war. Und sie leidet sehr selbst auch unter dem, was ihre Tochter jetzt praktisch erlebt, weil sie sich darin natürlich auch ein Stück weit wiedererkennt. Und wir hatten schon mal eine Folge zu Freundschaft. Und sie hat dann danach nochmal geschrieben, ja, danke für diese Folge. Können die nochmal was zu Dreierfreundschaften sagen? Und deswegen haben wir gedacht, wir reden heute nochmal ein bisschen darüber. Magst du mal anfangen? Was sind so deine ersten Gedanken dazu?
Oh, ich habe eigentlich zwei große Gedanken tatsächlich. Ich fange vielleicht mal bei der Mutter an. Mhm. Weil die Mutter hat einen richtig großen Schmerz dabei. Mhm. Und die Mutter muss vorsichtig sein. Mhm. Was ist ihr kindlicher Schmerz und was ist wirklich der Schmerz von der Tochter, von der eigenen Tochter? Weil wenn sie sich mit ihrer eigenen Erfahrung so stark verbindet, wie es für sie war, wie es
damals als
Mädchen ausgeschlossen zu sein, und wer weiß, vielleicht war das auch sehr, sehr belastend, etwas, wo sie wirklich sehr lange drunter gelitten hat, und das alles hochkommt, dann projiziert sie ihr Gefühlsleben auf die Tochter, die projiziert ihre Erfahrungen auf die anderen zwei Mädels und wird unfrei, wirklich zu helfen, weil sie zu stark mit ihrem eigenen Schmerz verbunden ist und interpretiert dann auch mehr rein, als vielleicht da ist. Und da ist es erstmal wichtig, für sich selber auch zu klären, was ist wirklich mein Schmerz und was ist der Schmerz der Tochter, um wirklich helfen zu können. Das ist, glaube ich, das ist so der erste Schritt, für sich selber die Klarheit zu finden.
Ja, ich meine, wir haben ja auch die E-Mail von ihr bekommen. Wir haben natürlich jetzt nicht die Sichtweise der Tochter uns angehört, aber genau das ist, was du sagst. Wir wissen gar nicht, ob es so schlimm in Anführungszeichen ist für die Tochter, wie es die Mutter uns jetzt geschrieben hat.
Ja, weil ich weiß das ja auch von mir selber. Na, wenn ich habe ja auch so meine Wehwehchen und meine Wunden. Und wenn die Kinder dann manche Dinge erleben, dann, oder auch wenn sie sich nicht mal darüber beschweren, kommen in mir manchmal Ängste hoch oder Gefühle von früher, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie ausgeschlossen zu sein, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie keine Freunde zu haben oder. Und dann fange ich an, mir Sorgen zu machen. Okay, muss ich für mein Kind mehr dies, mehr das, mehr jenes? Dabei hat mein Kind vielleicht gar kein Problem. Ja, also dass ich da viel mehr reininterpretiere. Deswegen ist wirklich die Frage, wie stark leidet die Tochter darunter, sodass man da wirklich gucken kann, was ist das, was wirklich der Tochter helfen kann.
Also die Frage, reagiere ich jetzt gerade als Elternteil oder reagiere ich als mein eigenes inneres Kind, das verletzt ist und schreit?
Ja, richtig.
Okay, aber du hast gesagt, du hast zwei große Gedanken dazu.
Ja, ich glaube, das andere ist halt das Thema der Dreierfreundschaften. Mein Mann hat immer gesagt, wir werden zwei Kinder haben oder vier.
Okay.
Drei lieber nicht, weil bei drei ist immer einer außen vor. Mhm. Und das ist halt wirklich die Erfahrung. Drei ist eine ungerade Zahl.
Ja, ja.
Das ist schwierig. Wenn sich zwei finden, sag ich habe jetzt Bock auf Kletterstange, ich auch, ich aber nicht. Mhm. Naja, es haben zwei schon ja gesagt. Also, und dann, das ist ja, braucht ja sehr viel Reife zu sagen, warte mal, aber sie will nicht. Mhm. Jetzt bleiben wir in der Diskussion, bis es für alle okay ist.
Das ist genau das Problem. Wenn sich bei drei Kindern einfach zwei schon gefunden haben, die das Gleiche spielen möchten, dann ist es natürlich, und es ist völlig verständlich, einfach zu sagen, ja komm, wir machen das jetzt. Und wenn das dritte Kind sagt, nee, darauf habe ich keinen Bock, dann praktisch noch die Geduld in dem Alter aufzubringen und die Kompromissbereitschaft und die Zeit einfach sich zu nehmen, da jetzt noch weiter in der Diskussion zu bleiben und es auszuhandeln, was machen wir ansonsten, was für Alternativen gibt es noch, anstatt einfach zu sagen, ja gut, da machen wir es halt zu zweit und du kommst halt entweder mit oder bleibst halt außen vor. Also das ist eine Leistung, das ist natürlich auch also viel verlangt von Kindern.
Ja. Und wenn du das so aussprichst, kommen bei mir ganz viele Szenen hoch aus meinem Alltag mit den Kindern. Entweder ich mit den Kindern oder wir haben häufig auch die Drei-Konstellation zu Hause, mhm. weil meine Kinder so eng sind, also auch 17 Monate, glaube ich, Unterschied. Mhm. Und die haben immer gemeinsame Freunde. Und da kommt mhm. eine Freundin zu uns, dann sind sie auch immer zu dritt. Mhm. Und das ist dann wirklich häufig so, dass irgendwie zwei auf was Bock haben, der dritte nicht. Und mhm. dann fangen sie an zu reden, einfach weil ich das mit denen auch immer so geübt habe. Mhm. Deswegen ist auch die Frage, wie gehen die Eltern mit den Kindern um? Also wie stark bleiben sie dran, wenn Kinder mal sagen, hab keinen Bock? Ja, musst du jetzt aber. Oder versuchen mhm. die da auch als Vorbild voranzugehen und zu gucken, okay, was brauchst du denn jetzt? Mhm. Ja. Und da brauchen Kinder einfach Unterstützung, gerade wenn sie zu dritt noch mehr, rauszufinden, okay, was ist jetzt wirklich dein Bedürfnis? Mhm. Was möchtest du denn jetzt? Bei uns bauen die häufig irgendwelche Höhlen dann im Wohnzimmer und dann hat eine plötzlich irgendwo keinen Bock mehr. Ich will das aber nicht. Okay, was genau willst du nicht? Was willst du denn stattdessen? Was wünschst du dir? Was ist dir wichtig? Und dann mit den Kindern immer in Dialog zu gehen und sagen, pass mal auf, du bist wichtig, du bist wichtig, du bist wichtig. Und wie können wir da gemeinsam eine Lösung finden? Mhm. Das machen wir als Eltern bei kleineren Kindern sehr, sehr häufig. Und in der Hoffnung, dass wenn sie größer werden, sie den Blick füreinander bewahren, mhm. weil in der Schule kommen im Pausenhof nicht jedes Mal da, kommen und sagen, warte mal, aber das Mädchen findet das nicht okay.
Mhm. Ja klar, hast du auch gar nicht die Zeit, ja.
Ja.
Das stimmt. Ja, und es ist natürlich auch schon so, dass ich mit der Zeit dann so eine Dynamik reinschleichen kann. Wenn einfach, sag ich mal, auch die Interessen von Zweien aus dieser Dreiergruppe sich mehr ähneln oder die öfter Lust auf das Gleiche haben, dann ist es oft so, dass halt immer die gleiche Person dann die ist, die außen vor ist. Und das kann sich dann natürlich auch ein Stück weit verfestigen.
Ja, kann sich verfestigen. Ich meine, klar, man kann irgendwie entgegenwirken, dass man dann schaut, hey, wir machen mal 1:1 Date, ne, mhm. mit einer Freundin, dann mit der anderen, um das Band zwischen denen irgendwie zu stärken. Mhm. Nur ich glaube, ganz wichtig ist, in dieser Situation für das Kind da zu sein und rauszufinden, okay, was ist das, was dich stört? Wie ist das abgelaufen? Was genau empfindest du? Das ist dann Enttäuschung, ist das Wut, ist das Ärger? Was genau geht da in dir vor? Dass ein Kind lernt, in sozialen Kontexten rauszufinden, was ist das, was mich wirklich verletzt? Mhm. Und was wünsche ich mir stattdessen? Was für einen Umgang möchte ich eigentlich erleben, mhm. dass ein Kind sich dessen bewusst wird? Und ich habe auch mal beim Kindercoaching, das war nämlich genau das Thema, mhm. Habe ich dann auch das Kind oder was eine Jugendliche auf den Stuhl gesetzt. Ne? Die mhm. Übung heißt so Platz des anderen. Das machst du ja auch regelmäßig. Mhm. Ne? Das kann man mit Erwachsenen, mit Kindern machen, dass man zwei Stühle nimmt und das Kind auf einen Stuhl setzt. Und dann ist sie halt das Kind, das ausgeschlossen ist, also selbst. Ne? Mhm. Und dann, dass es sagt, okay, was möchtest du denn gerne sagen? Was willst du denn gerne loswerden? Ja, und dann kannst imaginär der Freundin, die auf dem Stuhl sitzt, einfach mal sagen, was wirklich Sache ist. Ja, dann okay, und dann abstreifen und dann auf den anderen Stuhl setzen. Okay, jetzt bist du die Freundin. Schon mal, du hast jetzt gehört, was XY gesagt hat, wie es ihr damit geht. Was macht das mit dir? Was ist denn deine Sicht? Ja, mhm. und dass man so, ja, zwei, dreimal vielleicht wechselt, um den Perspektivwechsel zu üben. Weil manchmal ist so, aha, ja, so könnte man das aussehen. Ich hätte das, stimmt, das Na, das klappt halt dann mit älteren Kindern immer besser.
Mhm. Was würdest du sagen, ab wann?
Ja, ein Perspektivwechsel fängt an, also das ist wirklich gut einnehmen können, so ab 6. Bei neurodivergenten Kindern, die brauchen ja dann noch länger. Und gerade wenn sie runtergefahren sind, klappt das besser. Mhm. Aber das Mädchen in dem Beispiel ist ja 8. Ist ganz locker. Locker kann sie das mit ihr machen. Mhm. Und immer wieder diesen Blick von, wie geht's mir, wie geht's dir, was brauchst du, was brauch ich, wie hat das auf dich gewirkt? Und was ich auch gemacht habe tatsächlich einmal, dass ich geübt habe mit dem Coachie, also mit dem Kind, das bei mir war, zu sagen, was brauchst du gerade? Nicht, boah, ihr schließt mich immer aus und das finde ich total doof und ihr seid doof, sondern von, ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen, wenn das und das passiert und ich würde gern Teil von dessen sein. Mhm. Also was will ich denn?
Also von sich selbst sprechen.
Von sich selber sprechen und nicht in Angriff gehen, weil Angriff ist immer Rückzug von, boah, jetzt ist die heute wieder so zickig und so. Ne?
Ja,
muss
klar.
Man aufpassen.
Also du hast schon jetzt ein paar Lösungen genannt. Einmal das Reflektieren. Was könntest du das nächste Mal auch sagen? Was brauche ich eigentlich? Dann auch diese Übung, Platz des Anderen, die man machen kann, auch eine Lösung. Ja, was gibt's noch? Also was mir noch eingefallen wäre, man, also weil du gesagt hast, eben bei sich bleiben, von sich selbst reden, das ist ja auch GFK, also gewaltfreie Kommunikation. Da gibt's super tolle Kinderbücher, wo man so was auch einüben kann. So, wie geht's mir damit? Eine Bitte äußern und so weiter. Also ja, ich weiß nicht. Man kann auch mal prinzipiell drüber reden, was sind Kriterien, an denen man gute Freunde erkennt.
Ja. Und da gibt's ein E-Book bei uns. Das kann man downloaden auf der Homepage. Also genau, da kann man einfach mal nachgucken bei inbindung.de.
Genau, danke schön für den Hinweis noch. Und ich denke, für uns Eltern ist es wichtig, klar, wir können auch sehen, wenn das eine Freundschaft ist, die dauerhaft schlecht ist für mein Kind und dir wirklich jetzt eine böse Dynamik drin ist, wo jetzt nicht nur die Mama das spiegelt von dem, was sie selbst erlebt hat, projiziert, sondern wo wirklich was, wo mich merkt, dass meinem Kind geht es dauerhaft schlecht mit dieser Dreierkonstellation, dann trotzdem nicht in diese Retterrolle als Elternteil zu verfallen, sondern versuchen, das Kind zu begleiten und zu stärken. Und durch dieses Tal, das ist ja dann, vielleicht ist es ja wirklich auch genau so ein Tal jetzt oder eine schwierige Zeit für die Tochter, wie es damals für die Mutter war, kann ja sein. Aber da einfach das hindurch zu begleiten und nicht versuchen, irgendwie den Retter zu spielen. Weil du vorhin gesagt hast, mal ein Einzeldate oder so mit einer der Freundinnen zu machen, das kann gut sein, aber auch hier muss man aufpassen, dass man nicht versucht, die Dynamik dann umzudrehen und dass dann die andere Person ausgeschlossen
genau,
ist.
Genau, weil mit gutem Vorbild vorangehen. Ja? Manchmal ist es ganz gut, die mal Interessen zu stärken oder alle beide Mädchen zu sich nach Hause einladen und da einfach mal
das ein bisschen zu beobachten, wie die dann zu dritt,
wie ist das denn, ja? Und dem Kind, das finde ich nämlich so wichtig, wie du sagst, und dem Kind zu befähigen, herauszufinden, sind das Menschen, die mir gut tun oder nicht? Was ist das, was ich an denen so mag? Vielleicht ist es ja irgendwie, habe ich das Gefühl, die sind cool und ich will auch cool sein. Okay, bin ich denn nicht cool? Also bin ich nicht toll, so wie ich bin? Also vielleicht eröffnet sich
nicht habe,
emotional ein ganz anderes Thema, was dahinter steckt, stellvertretend.
Und dann auch wieder die interessante Frage, wie ist es bei uns Eltern? Halte ich vielleicht als Mutter an Sachen fest, die mir eigentlich nicht gut tun, an Freundinnen und Freunden fest?
Genau.
Das ist wieder ein ganz großer Horizont, der sich hier
und
öffnet.
Und wenn ich hier Klarheit finde, kann ich meinem Kind viel besser Klarheit schaffen.
Genau, ja.
Oder helfen, für sich Klarheit zu finden.
Genau. Ja, also ich hoffe, die Mama konnte sich jetzt hier ein paar Anregungen rausnehmen. Wir müssen weitermachen. Wir haben nämlich noch ein zweites Thema.
Vielleicht noch ganz kurz. Tränen. Also Tränen begleiten. Also wenn etwas blöd war, da einfach wirklich ernst zu nehmen und dass das Kind auch mal drüber weinen darf, dass Dinge einfach unfair waren und dass das einfach sein darf.
Ja.
Du darfst weitermachen.
Du hast absolut recht. Tränen sind wichtig. Ja, jetzt geht's von verletzten Beziehungen zu verletzenden Wörtern weiter. Wir bekommen immer wieder E-Mails, die sind alle so ungefähr der gleiche Tenor. Mein Kind kommt aus dem Kindergarten, aus der Grundschule mit ganz bösen Schimpfwörtern nach Hause. Wir sagen sowas nicht. Ich bin geschockt. Was soll ich tun? Wir sind sprachlos. Wie reagiere ich am besten? Also das ist so ein Klassiker und ich glaube, wir haben das auch schon an der einen oder anderen Stelle im Podcast angerissen, aber heute nochmal jetzt genau diese Frage. Was sind deine ersten Gedanken dazu?
Okay, meine ersten Gedanken sind, warum bist du schockiert?
Okay.
Also was genau schockiert dich gerade? Schockiert dich das, weil das Wort wirklich gemein ist? Schockiert dich das, weil du das als Kind nie sagen durftest? Schockiert dich das, weil du bestraft wurdest? Schockiert dich das, weil man das ja so nicht macht? Wer ist dieser Mann und wer hat es verboten und welches Wort wie verboten? Ich glaube, mir selber sehr stark geholfen, in mich selbst hineinzuhören, warum reagiere ich bei manchen Wörtern, die Kinder mit nach Hause gebracht haben, plötzlich so, so überemotional. Mhm. Ja, weil das, da hätte ich zu Hause, das hätte ich mich gar nicht so
getraut. Das hättest du dich niemals getraut, genau.
Nein. Und dass dadurch oft so von uns Eltern so eine heftige Reaktion kommt, weil Fakt ist, es ist erstmal nur ein Wort. Für die Kinder ist es nur ein Wort.
Ja.
Das neu ist.
Ja, für mich, also mir hat das unheimlich viel geholfen, einfach zu checken, mir klarzumachen, dass die Kinder, die sind ja nicht wie wir, 30 Jahre, 40 Jahre alt, was auch immer, sondern für die ist es ja einfach jetzt erstmal nur ein Wort, wo sie merken, boah, das hat irgendwie eine Wirkung. Mhm. Aber das ist der komplette Bedeutungshorizont dieses Wortes ist den Kindern ja noch gar nicht bewusst. Auch der Grad des Vulgären bei diesen Wörtern. Vielleicht, wenn sie auch noch sexuell konnotiert sind.
Ja.
Die wissen ja oft gar nicht, was es wirklich bedeutet. Zumindest nicht im vollen Ausmaß. Deswegen wissen sie auch gar nicht, welchen Impact das hat. Das lernen sie noch. Und es ist deswegen für sie gar nicht so greifbar, wie es für uns greifbar ist mit unserer Lebenserfahrung, mit dem in den ganzen Kontexten, wo wir dieses Wort schon gehört und erlebt haben. Und dieser ganze große Bedeutungsumfang ist für sie noch gar nicht da. Und allein sich das schon mal klarzumachen, kann helfen, erstmal durchatmen.
Ja, weil sonst ganz viel hineinprojiziert wird oder hineininterpretiert wird in das, was das Kind damit irgendwie machen möchte. Weil es ist in erster Linie ein Experimentierfeld. Und die Kinder kommen, sagen diese Wörter, weil sie gemerkt haben, ja, in der Schule oder im Kindergarten, die sagen das, wenn die irgendwie verärgert sind. Wenn die irgendjemand blöd finden, dann sagen die halt du, blöde, was auch immer. Ja, es ist unterschiedlich. Die merken, aha, das benutzt man, kann man benutzen, wenn das und das irgendwie passiert. Oder, da gab es eine richtig heftige Reaktion
vom Lehrer oder
irgendwas. Spannend, ich probiere das auch mal aus. Ja. Ja? Also es ist wirklich so.
Was macht der Papa, was macht die Oma, wenn ich das sage?
Ja, dass man so ein bisschen ausprobiert, was macht das mit meinem sozialen Umfeld.
Genau.
Und so testet das Kind ein bisschen aus.
Okay, aber ich meine, wir wollen jetzt trotzdem nicht, dass sie mit diesen Wörtern um sich schmeißen. Wie reagieren wir also?
Also ich mache das so, dass ich eigentlich ganz cool bleibe tatsächlich. Und die Kinder fragen, okay, was bedeutet denn das? Weil du hast es jetzt gesagt, was bedeutet das, wenn, kennst du das Wort? Nee, eigentlich weiß ich das nicht. Das sind normalerweise die Antworten, nee, eigentlich ein Dummkopf. Was ist ein Dummkopf? Habe ich letztens erst erklärt. Ja, habe ich erklärt, was es ist. Das ist aber nicht so nett. Nee, ist es nicht. Ja, oder erstmal Bedeutung klären, dass es weh tut, dass du Menschen damit im Herzen weh tust und dass es halt nicht nett ist. Ja, dass sie wissen, das ist eine Waffe, um andere Menschen zu verletzen.
Und je älter das Kind ist, umso tiefer kannst du auch erklären. Also gerade wenn es dann um sexuell konnotierte Schimpfwörter geht und so weiter, weißt du eigentlich, was du da sagst? Was ist denn eine Schlampe?
Ja.
Also was weißt du, warum Menschen so bezeichnet werden und was das bedeutet? Und dann wird natürlich auch, also dann klickert es auch mehr im Kopf. Das muss man dann halt altersangemessen.
Altersangemessen unbedingt erklären. Auch die Frage, hey, wie hast du dich dabei gefühlt, als das vielleicht jemand zu dir gesagt hat? Vielleicht war das ja irgendeine angespannte Situation. Jemand hat zu dir gesagt und das Kind dachte, keine Ahnung, was es ist, aber es ist irgendwie nicht nett. Also wie ging es dir dabei? Ja, um einfach diese Empathie wieder ein bisschen zu fördern, um zu schauen, okay, wie fühlt sich das denn an.
Ich denke, es ist wichtig, einfach prinzipiell nicht jetzt so moralisierend aufzutreten oder so beschämend, weil das Kind dann irgendwie merkt, okay, scheinbar war das jetzt so schlimm, ich muss mich da jetzt dafür irgendwie schämen. Aber für was eigentlich genau? Es ist scheinbar sehr beschämend, dass ich das gesagt habe. Und dann versuchen sie es vielleicht so heimlich zu sagen. Wir hatten mit Anna drüber gesprochen, die hat so ein lustiges Beispiel erzählt, dass sie die Kinder vor dem Kindergarten, die haben sie nicht gesehen und die haben dann sich so irgendwie an die Seite gestellt oder was vor der Kirchengemeinde und haben dann so bei den Autos sich hingestellt und so ein bisschen leiser so diese Wörter gesagt. Einfach, weil sie neugierig waren und das einfach ausprobieren wollten.
Einfach mal aussprechen, wenn die Eltern nicht da sind.
Genau, also das gibt's ja auch diesen Tipp, dass man die Kinder mal in sagt, hey, hast du das Bedürfnis, das jetzt, wenn sie noch kleiner sind, ja, wenn Bedürfnis, das auszusprechen, dann geh halt mal in dein Zimmer und sag mal alle diese Wörter oder so.
Das ist mal ausgesprochen.
Ja, manche sagen, nee, das ist dann für sie gar nicht interessant, weil es nicht im Kontext ist, das zu jemandem zu sagen. Andere nehmen das auch mal an und machen das auch mal.
Ja, weißt du, und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass die Kinder ja merken, bei manchen Wörtern, das kommt aus einer gewissen Wut heraus, ne? Dass wir das Ganze übersetzen. Okay, du sagst das jetzt, weil du eigentlich wütend bist. Eigentlich bist du irgendwie gerade total verärgert, dass das so und so war. Und deshalb sagst du das. Ja, genau, ja. Kinder sagen dann ganz schnell, hey, du bist scheiße oder du bist Dummkopf oder das war dumm, ja. Da sage ich den Kindern immer, okay, du findest das scheiße. Mhm. Du findest das, ne? Du findest das gemein, nicht du bist gemein, ja. Dass das neutraler auf die Situation bezogen wird und so einfach Sprachsensibilität in gewisser Weise auch wieder gefördert wird. Weil ich sage, wenn du Dinge richtig doof findest, ich habe zum Beispiel die Regel, von mir aus, mein Mann ist da noch mal ein Stück anders, von mir aus dürfen die Scheiße sagen, aber nicht bei jedem Pups. Mhm. Ich sage das auch intuitiv, wenn ich mir richtig wehtue, da fange ich an zu fluchen, weil das eine ganz schlimme Situation ist und voll süß, meine Tochter dann nehme ich dann, sagt dann, Mama, das ist jetzt eine ganz schlimme Situation, das darf ich jetzt sagen, oder ich so, ja zum Beispiel, oder wenn sie es dann doch sagen, irgendwas, so, war das jetzt wirklich so schlimm, würdest du das auch so schlimm bewerten für dich? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Okay, dann sag doch was anderes, ne, damit ich einfach das einschätzen kann vom Grad her. Kann. Ja?
Also die Kinder lernen ja da auch diese Sprachmacht und mit dieser Sprachmacht umzugehen. Genau. Und man kann dann natürlich auch je nach Alter auch mal auf die Bibel verweisen. Da gibt es ja auch ganz viele Bibelverse. Ich denke da zum Beispiel an Sprüche 12, Vers 18. Da heißt es, unüberlegte Worte verletzen wie Messerstiche, klug gewählte Worte heilen und bauen auf. Also dass man diese Macht der Zunge, oder die Zunge ist ein kleines Ding, ja, und richtet großes Unheil an, ja. Dass man das auch mit den Kindern bespricht, wie mächtig die Macht der Worte auch ist. Aber das ist natürlich auch wieder dem Alter entsprechend.
Da gibt's auch ein tolles Lied auf der Feier Jesus zu die Supertag. Worte. Worte bringen Segen und Schmerz. Warum sagt mein Gott, behüte dein Herz? Auch total schön, genau zu dem Thema.
Mhm, genau, schön. Dankeschön. Was mir noch einfällt, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, weil ich finde es unheimlich wichtig, ist, dass wir bei neurodivergenten Kindern da auch noch mal hinschauen.
Ja.
Weil neurodivergente Kinder, das erlebe ich immer wieder im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie, auch bei Eltern, die sich an uns wenden, bei Freundinnen und so weiter, die leiten ganz viel ihrer Wut über Sprache ab. Und die sind auch häufig in sehr frühem Alter sehr sprachbegabt. Und die da kommen dann ganz schlimme Sachen, so wie ich hack dir jetzt den Kopf ab. Das ist jetzt kein Schimpfwort, aber es ist halt sehr heftige Sprache einfach, wo einfach ihre Wut zu diesem Ausdruck findet.
Und das dürfen wir übersetzen. Genau. Das dürfen wir übersetzen für die Kinder, weil die lernen das dann so auch, das dahinter zu sehen.
Genau, zu sehen, ich bin jetzt so wütend und ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich werde unfair behandelt und deswegen kommt es und äußert sich jetzt so meiner kleinen Schwester gegenüber oder meinem kleinen Bruder oder wem auch immer. Und wir denken, oh, der hat zum Baby gesagt, der hackt ihm den Kopf ab. Ja, also es hat natürlich einen Grund, da steht was dahinter. Und das zu begleiten, zu reflektieren, was wir schon alles genannt haben, das ist wichtig. Okay. Ja, danke für deine Gedanken, Junita. Wir sehen also bei beiden Themen, Kinder brauchen Beziehung, nicht Kontrolle, brauchen gemeinsame Reflexion, Einordnung und so weiter. Wir dürfen begleiten, wir dürfen unsere eigenen Grenzen zeigen, unser Mitgefühl ausdrücken, aber auch nichts projizieren, was eigentlich unser Thema ist, auf die Kinder. Vielen Dank.
Gerne.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema Fehlgeburt. Schmerz, Hoffnung, Heilung.